Hallihallo, ihr wunderbaren Büchermenschen und herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Heute habe ich Alina Gries zu Gast. Sie ist Kinderbuchautorin, Umweltreferentin und zertifizierte Waldführerin und setzt sich mit Herzblut für Umweltschutz und Tierschutz ein. Schön, dass du hier bist, Alina.
Hallo Katharina, vielen Dank für die liebe Einladung.
Vielen Dank, dass du hier bist. Erzähl doch mal. Was machst du so und seit wann bist du Autorin?
Herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Hier hörst du inspirierende Geschichten von Menschen aus der Kinderbuchbranche. Der Podcast für alle, die Bücher lieben, große Träume haben und die Welt bunter machen wollen. Moderiert und gestaltet von Katharina Platz.
Genau, also Autorin bin ich tatsächlich seit 2021. Da ist die erste Idee entstanden zu meinem ersten Buch, Egon Eichhorn und der wilde Müll im Wald. Und der Traum, einmal Autorin sein zu dürfen, den hatte ich schon als kleines Kind, weil ich da schon immer sehr gerne Geschichten geschrieben habe. Und 2021 hat sich das eben erfüllt. Und mittlerweile bin ich tatsächlich selbstständig als Kinderbuchautorin unterwegs und eben aber auch als Eigenverlegerin, weil ich eben meine Bücher selbst verlege.
Und wie bist du dazu gekommen? Was hat dich inspiriert, Kinderbücher zu schreiben?
Inspiriert hat mich vor allem eine Situation, die ich beobachtet habe, 2021. Wir erinnern uns ja nochmal zurück. Es war Corona und man hatte sehr viel Zeit. Diese Zeit habe ich sehr viel draußen verbracht. Und ich habe sehr viel Müll gesammelt in der Zeit und habe tatsächlich eine Situation beobachtet. Da war eine Familie unterwegs und ein Junge hatte eine Chipstüte in der Hand. Und die Chipstüte war wohl leer und die hat er auf den Boden geworfen. Und die Mutter hat gesagt, du kannst das ruhig liegen lassen. Und dann ist die Familie weitergegangen und diese Chipstüte lag auf dem Boden. Und ich saß auf einer Bank und habe das Ganze beobachtet und habe mich in dem Moment gefragt, wenn jeder von uns das machen würde, wie würde unsere Welt denn dann eigentlich aussehen? Und die Mutter kann ich vielleicht nicht mehr erreichen, aber vielleicht ja noch das Kind. Und da ist die Idee und die Geburtsstunde von Egon Eichhorn entstanden. Und eigentlich sollte es bei dem einen Buch bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass überhaupt noch weitere folgen. Und ja, aktuell arbeite ich aber eben an schon meinem sechsten Buch, weil ein Buch ist ja dann eben entsprechend noch über ein Unternehmen entstanden.
Wow, mega. Ich finde das richtig stark, dass du dich für diese Themen einsetzt. Umweltschutz ist ja ein ziemlich breit gefächertes Feld. Gibt es denn da Themen, die dir besonders am Herzen liegen?
Das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich hat mich eben dieses Thema Müll am Anfang sehr berührt und ich habe dann für mich überlegt, okay, was könnten denn vielleicht weitere Themen sein und habe natürlich auch, weil ich mich eben mit Herzblut einsetze für die Natur oder weil es mir eben auch wichtig war, noch weitere Fortbildungen gemacht und schaue halt auch immer, okay, was ist vielleicht auch gerade ein aktuelles Thema und wie kann man das vielleicht auch kindgerecht in einer Geschichte spannend einarbeiten. Und danach ist eben 2023 war gerade das Thema Insektensterben auch ein ganz großes mediales Thema, beziehungsweise ist es ja tatsächlich jedes Jahr aufs Neue ein großes Thema. Und da ist dann eben die nächste Geschichte entstanden und so eben auch die weiteren, dass ich immer etwas Aktuelles dazu gesehen habe. 2024 war es ein Interview in einem Nachrichtensender zum Thema Korallenbleiche und da ist dann eben die nächste Geschichte entstanden und ja, so versuche ich eben die Umweltthemen, ja genau, die Kira-Koralle, genau, die habe ich mit einem Korallenforscher geschrieben, mit dem Christian Wulstra und den ich auch in diesem Nachrichtensender gesehen habe, wie der das Interview gegeben hat. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er mich unterstützen mag. Und jetzt das letzte, neueste Buch ist tatsächlich aber entstanden, weil mich eine Leserin angeschrieben hat und gefragt hat, kannst du nicht mal was über Fledermäuse schreiben? Es gibt kaum Bücher zu den Fledermäusen. Und der Finn-Fledermaus. Und ja, da ist dann eben die Überlegung gekommen, okay, wie lässt sich eine Fledermaus einreihen in diese Umweltthematik? Und da bin ich selbst eben auf das Thema Lichtverschmutzung gestoßen. Ein Thema, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war und was ich sehr spannend fand und auch finde, darauf aufmerksam zu machen. Und so überlege ich mir immer Umweltthemen und entsprechende Tiere, weil die Geschichten natürlich immer aus der Sicht der Tiere dargestellt werden. Damit können Kinder vor allem sehr gut empathisch sein und ja, so quasi ist es entstanden.
Und die Bücher sind auch wirklich zauberhaft. Also alle, die die Folge mit Video gucken und hören, können jetzt das Cover von Finn Fledermaus sehen. Und alle anderen schauen einfach mal bei Alina Gries auf der Webseite vorbei und schauen sich die zauberhaften Bücher an. Ich habe heute auch extra Kira Korallenohrringe angezogen.
Wie toll. Wie toll.
Denn die Bücher sind wirklich ganz, ganz zauberhaft. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Und warum schreibst du gerade Kinderbücher und nicht etwa Sachbücher für Erwachsene?
Tatsächlich wollte ich eigentlich immer einen Erwachsenenroman schreiben. Und ich habe auch schon ganz, ganz viel damit angefangen und bin nach 10 Seiten aber immer entsprechend schon fertig gewesen. Dann habe ich gedacht, okay, welcher Roman endet denn nach 10 Seiten? Und dann habe ich gedacht, hey, okay, vielleicht ist mein Talent auch einfach, mich möglichst kurz zu fassen. Und ja, diese Kombination, also warum auch Kinderbücher, ist vielleicht auch dadurch entstanden, dass 2021 mein Neffe geboren ist und ich eben auch gedacht habe, für ihn eine Geschichte zu schreiben und für ihn das Thema Umwelt aufzuarbeiten, gerade für die nächsten Generationen, die ja da noch viel, viel mehr von unserer Welt haben werden. Und da dann entsprechend wirklich die Kinder anzusprechen und die zu sensibilisieren für die Natur und für die Umwelt, damit sie hoffentlich in 10, 15, 20 Jahren vielleicht auch im Wald stehen und sagen, hey, da liegt der Müll, der gehört nicht dahin. Oder bestenfalls liegt da vielleicht gar kein Müll mehr, weil jedes Kind die Geschichte von Egon Eichhorn gelesen hat und weiß, dass der Müll in die Mülltonne gehört. So natürlich, so ein bisschen natürlich meine Hoffnung. Und ja, deswegen auch eben Kinderbücher. Und das Tolle und Faszinierende finde ich auch immer, ich halte ja ganz viele Lesungen, ganz viele Veranstaltungen für und mit Kindern. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie Kinder unsere Welt sehen und mich immer mit ihnen auf eine Augenhöhe begeben zu können und zu schauen, okay, wie sehen die denn die Welt, wie sehen wir unsere Welt und wie kann man das entsprechend vielleicht auch irgendwo verbinden. Und das finde ich ganz wertvoll und deswegen eben tatsächlich Kinderbücher.
Das finde ich ganz, ganz wundervoll, dass du sagst, okay, ich habe hier ein Problem gesehen, das stört mich und ich gehe es an und ich will es für die nächsten Generationen besser machen und eine buntere und saubere Welt hinterlassen. Du investierst auch wirklich viel in deine Bücher, in deine Werke. Das sieht man auch schon allein anhand der zauberhaften Illustrationen. Welche Investition findest du denn sinnvoll und was kann man sich vielleicht schenken?
Stand ich auch vor dieser Frage, weil gerade im Selbstverlag muss man ja entsprechend das ganze Projekt selber bezahlen und dann überlegt man natürlich, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich dafür jetzt entsprechend doch noch was ausgeben? Ich glaube, ich habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, auch gerade im ersten Buch, worauf ich aber nie verzichten würde oder was mir besonders wichtig ist, ist natürlich wunderbare Illustrationen. Das finde ich bei Kinderbüchern halt sehr, sehr wichtig, weil sie einfach einen ganz, ganz großen Teil dazu beitragen, dass dieses Buch überhaupt so ein wundervolles Kinderbuch geworden ist. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an Alina Spiekermann und Saskia Diederichsen, die mich als Illustratorinnen begleitet haben bei der Erstellung der Bücher. Das finde ich unheimlich wichtig. Was mir besonders wichtig ist, ist auch tatsächlich ein Lektorat und Korrektorat durchzuführen. Ganz am Anfang dachte ich tatsächlich immer, ein Lektorat ist das gleiche wie ein Korrektorat. Also ich habe für mich auch nochmal in der Zeit die Erfahrung sammeln dürfen, dass das natürlich zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche sind, die aber beide unglaublich wichtig sind. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich da auch sehr, sehr gerne Geld investiere, um das möglichst professionell zu halten, weil ja, ich habe Lehrkräfte im Familien- und Freundeskreis und ja, ich habe selbst Germanistik studiert und ich kann auch entsprechend meine Texte natürlich lesen, so oft ich möchte, aber trotzdem sehe ich irgendwann meine eigenen Fehler nicht. Und ja, das passiert auch bei ganz, ganz kurzen Geschichten wie in Kinderbüchern. Und da finde ich es einfach wichtig, einfach nochmal jemanden drüber gucken zu lassen, auf professioneller Ebene. Und es gibt natürlich auch nochmal eine ganz neue Perspektive in vielerlei Hinsicht. Und was ich persönlich auch immer ganz wichtig finde, ist zu schauen, mich wirklich mit Patent- und Markenrecht und Titelschutz auseinanderzusetzen. Ich habe nämlich damals tatsächlich mit Egon Eichhorn, ich habe einen Instagram-Account erstellt, habe ihn Egon Eichhorn genannt und da ganz fröhlich Beiträge gepostet, um darauf einfach mal in diese Bücherwelt einzutauchen, weil ich das selbst total spannend fand. Und irgendwann habe ich mich gefragt, darf ich eigentlich, weil ich heiße ja gar nicht so, darf ich überhaupt meinen Account so nennen? Und bin dann tatsächlich in dieses ganze rechtliche Thema eingetaucht und habe da sehr, sehr viel dazugelernt und für mich auch nochmal gemerkt, ich mache es mittlerweile so, weil es mir aber auch schon in vielerlei Hinsicht geholfen hat, dass ich tatsächlich meine Buchfiguren auch als Marke schützen lasse. Und auch da sehe ich, dass das einen besonderen Mehrwert für mich hat und besonders wichtig ist. Und das und natürlich noch zuletzt auf jeden Fall auch ein guter Druck. Auch etwas, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe. Also ich saß teilweise abends auf dem Sofa und hatte ganz viel Papier um mich rum und habe es gefühlt und gerochen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich wollte eben ja ein perfektes Buch haben und habe mich halt überlegt, okay, wenn ich jetzt eine Kinderhand habe, welche Seiten lassen sich denn vielleicht gut umblättern oder wenn ich noch ganz klein bin, wie kann ich ein Buch am besten festhalten, wie kann ich das selbst am besten durchblättern, wie blätter ich das mit meinen Eltern vielleicht durch und so habe ich versucht, mich da hineinzuversetzen, was vielleicht gut ist für ein Kinderbuch oder was meine persönliche Meinung dazu ist und deswegen auch die Druckerei, die eben eine gute Beratung gibt und eben auch für mich natürlich nicht irgendeine Druckerei. Auch da habe ich dazu gelernt. Das erste Buch war, also die erste Auflage von Egon war halt wirklich, dass ich dachte, ja, ich mache das Buch jetzt, weil mich so viele gefragt haben, kannst du dann nicht ein Buch mehr drucken? Habe ich gedacht, ja komm, dann druckst du das jetzt einfach und dann ist die Auflage weg und dann war es das. Das interessiert dann keinen mehr und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich da auch viel mehr und gerne Geld investiere, um halt einen professionellen Druck zu haben. Und was mir halt besonders auch am Herzen liegt, ist, dass es halt sehr nachhaltig ist, weil meine Bücher natürlich im Umweltbereich sind. Ja, das sind eigentlich so die Faktoren, die für mich besonders wichtig sind. Und ja, dazu natürlich dann auch irgendwo Marketing, aber ich glaube, das ist auch irgendwo ein bisschen selbsterklärend.
Ich bin da auch gerade bei dem Papier voll bei dir. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Buch kauft, aufschlägt und es stinkt. Also es gibt manchmal ganz furchtbare Papiersorten oder ob es am Leim liegt, aber Katastrophe.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich auch schon Rückmeldungen zu meinen Büchern bekommen, dass das Buch ja tatsächlich ganz anders riechen würde als so viele anderen Bücher und was denn mit meinem Buch nicht stimmen würde fast schon, dass das so anders riecht und das liegt halt wirklich an diesem nachhaltigen Druck, dass das tatsächlich auch dazu führt, dass es eben anders riecht. Das fand ich spannend, dass es auffällt natürlich und dass Leute sich da auch die Mühe machen, das zu hinterfragen.
Absolut. Ich finde, es hat einen sehr angenehmen, naturholzigen Duft, finde ich, die Bücher. Also deine Bücher liebe ich. Da schnupper ich sehr, sehr gerne rein. Und was vielleicht auch super interessant ist, wie bist du denn an die Papierproben gekommen und hat das was gekostet?
Ich habe tatsächlich Papierproben bei unterschiedlichen Druckereien auch bestellt, weil ich mir auch tatsächlich nicht sicher war, bietet jede Druckerei eigentlich das gleiche Papier an oder ist es dann tatsächlich doch unterschiedlich? Also da hatte ich dann unterschiedliche. Bei manchen war es dann, dass man die Versandkosten tragen musste. Bei anderen hat man dann entsprechend das Papier einfach so zugeschickt bekommen. Was ich vielleicht auch es ist jetzt ein bisschen Werbung, die ich mache, aber bei meiner Druckerei mit Gugler, die haben tatsächlich mittlerweile so richtige Musterkoffer, die sie jemandem zuschicken, dass man da entsprechend das Papier einfach mal fühlen kann und dann kann man das entsprechend auch wieder zurückschicken. Also ist natürlich auch wieder dieser nachhaltige Faktor dabei und das ja, man da einfach die Möglichkeit hat, unterschiedliche, wirklich mein ganzes Sortiment an Papier und nicht immer nur eine Auswahl sehen zu können, fühlen zu können, riechen zu können. Und genau, das ist tatsächlich, ja, Werbung Ende, was bei der Druckerei sehr positiv ist.
Du hast vorhin noch den Markenschutz erwähnt und ich denke, das ist auch ein Thema, was viele angehenden Autorinnen umtreibt. Viele haben auch Angst davor, dass ihre Idee geklaut wird. Wie läuft das denn so ab beim Markenschutz und was kostet das?
Genau, also beim Markenschutz, ich lasse das tatsächlich über einen Anwalt machen. Bei mir war es halt, dass ich überlegt habe, ich möchte eigentlich so eine ganze Welt aufbauen um meine Buchfiguren und ich möchte gerne mehr Merchandise-Projekte oder Produkte veröffentlichen und deshalb hatte ich mich auch dafür entschieden, eben entsprechend noch Markenrecht anzumelden, weil Titelschutz ist ja natürlich noch mal eine andere Sache. Das ist aber natürlich im Kostenbereich, wo wir ganz am Anfang davon gesprochen haben, wie viel tatsächlich ja so ein Buch oder eine Buchveröffentlichung kostet. Da liegt man halt schon im vierstelligen Bereich. Also das ist schon etwas, aber was ich auch gerne investiere, was ich sehr wichtig finde, einfach weil ich es auch schon hier und da vielleicht auch einfach mal gut gebrauchen konnte.
Und wie war das? Du bist dann zum Anwalt gegangen und hast ihm deine Unterlagen gegeben und der kümmert sich dann um den Rest und du kriegst irgendwann einen Brief, ist alles eingetragen?
Genau, also ich habe das an den Anwalt gegeben und der trägt das dann eben weiter und dann gibt es tatsächlich aber noch so einen Zeitraum, in dem man warten muss, genau, ob diese Marke dann tatsächlich nicht von jemand anderem vielleicht angefochten wird oder ähnliches. Und erst dann bekomme ich irgendwann die Freigabe und ja, die Markenanmeldung entsprechend nach Hause geschickt. Und dann steht da eben auch herzlichen Glückwunsch zur eingetragenen Marke quasi.
Genau. Und wie lang war der Zeitraum etwa? 4 Wochen oder 4 Monate? Ganzes Jahr?
Also ich habe da jetzt schon so 3, 4, 5 Monate wartet man schon, bis man irgendwann die Rückmeldung bekommt, dass das alles so geklappt hat und funktioniert hat.
Ist ja irgendwo auch verständlich, damit die anderen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob es da irgendwo Konflikte gibt.
Genau, was aber natürlich auch im Nachhinein gegebenenfalls noch angemerkt werden kann, soweit ich weiß. Genau, da kann man aber auch entsprechend dann seinen Anwalt auch nochmal entsprechend fragen. Genau.
Deine Werke entstehen ja auch oft in Kooperation mit Unternehmen und Vereinen. Wie findest du deine Sponsoren?
Ganz am Anfang, als ich gestartet bin mit Egon Eichhorn, hatte ich ja das Thema Müll. Und ich habe dann einfach überlegt, okay, wie finde ich einen Kooperationspartner, der vielleicht dieses Thema unterstützt? Ich habe angefangen, erst einmal alle möglichen Vereine zu googeln, zu überlegen, okay, welche, also was ist im Bereich Natur, also welche Vereine kann ich da vielleicht anfragen, die mal Werbung über Newsletter machen oder ähnliches. Und im Bereich Abfall habe ich dann einfach angefangen, Müllunternehmen anzuschreiben und zu fragen, ob da nicht Interesse besteht an einer gemeinsamen Kooperation. Und tatsächlich ist direkt auch ein erstes Abfallunternehmen aufgesprungen, hat Interesse gezeigt und hat sich dann dazu bereit erklärt zu sagen, die unterstützen Lesungen, Leseveranstaltungen in gewissen Ortschaften und wollen da eben auch Kinder sensibilisieren für das Thema, dass über eine Geschichte, das eben unglaublich wertvoll ist, weil die Kinder direkt eine Figur haben, mit der sie sympathisieren und dieses Thema einfach nochmal ganz anders rübergebracht werden kann, als wenn es einfach irgendwelche Arbeitsblätter sind. Also dass es halt wirklich in diese Projektarbeit ging und man hat dann ja da tatsächlich das Glück, sobald einer Ja sagt, hat man dann entsprechend auch eine Referenz und kann eben damit zu anderen Unternehmen gehen. Es ist aber auch tatsächlich so, dass auch vorweg gesagt, ich habe super viele Menschen angerufen, ich habe sehr viele Mails geschrieben Und ja, es gab Zusagen, aber es gab auch sehr, sehr viele Absagen oder es gab teilweise auch einfach gar keine Rückmeldung. Und da war ich aber tatsächlich auch an einem Punkt, von dem ich mich habe nicht entmutigen lassen. Und das kann ich auf jeden Fall auch an alle Hörerinnen und Hörer weitergeben, sich bloß nicht entmutigen zu lassen. Das ist völlig normal, weil es einfach nicht passt, weil das vielleicht einfach gerade noch nicht rüberkommt, was man denn eigentlich macht. Ich meine, dass viele ja auch erstmal starten, das ist natürlich auch irgendwo ein Risiko für ein Unternehmen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Faktoren, die nicht unbedingt etwas mit dir oder deiner Geschichte zu tun haben und da einfach weiter dran zu bleiben. Und das war auch etwas, wo ich habe mich nicht entmutigen lassen und wo ich weitergemacht habe und auch jetzt immer wieder neue Kooperationspartner habe, alte, die dann vielleicht sich nochmal umorientieren. Und so entwickelt sich das Ganze. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan davon, sich Kooperationspartner zu suchen, weil man natürlich einfach eine ganz, ganz andere Reichweite hat. Man hat eine ganz andere Möglichkeit, Menschen oder vor allem halt Kinder zu erreichen. Und man kann die Figur oder die Geschichte einfach auch nochmal anders darstellen. Also das fand ich unglaublich wertvoll.
Und wie läuft so das erste Kennenlernen dann ab? Also was bietest du dann auch den Unternehmen an und wie unterstützen sie dich?
Die erste Kontaktaufnahme war tatsächlich immer per Mail. Ich habe dann auch versucht, direkt mit Ideen zu kommen, aber auch gleichzeitig offen zu lassen, dass ich natürlich für jede Idee oder jeden Vorschlag auch offen bin. Und wir haben uns dann tatsächlich, wenn ich jetzt an das eine Unternehmen zurückdenke, wir haben uns dann tatsächlich einfach mal persönlich zusammengesetzt. Dann wurde von der Seite erzählt, was schon bisher alles gemacht wird. Ich habe von meiner Seite erzählt, was meine Geschichte eigentlich hergibt und was man drumherum aufbauen könnte. Und da hat man dann eben Verbindungspunkte gesucht und überlegt, was kann man denn schließlich Neues aufmachen. Und in dem Fall war es dann eben, dass Leseveranstaltungen gesponsert wurden. Es wurden Bücher gesponsert und es wurden dann auch gemeinsame Produkte gestaltet und verteilt. Und so ist man dann eben in diese gemeinsame Kooperation gegangen. Und so ähnlich läuft es auch ab. Da würde ich auch immer den Vorschlag direkt mitgeben. Wir können uns ja auch gerne einmal austauschen, weil ich das immer sehr wichtig finde, sich einfach mal persönlich auszutauschen. Also ich hatte aber auch schon, wie gesagt, Unternehmen, die dann gesagt haben, nein, aktuell ist kein Bedarf. Dann habe ich gesagt, okay, aktuell nicht. Dann versuche ich es einfach in einem Jahr nochmal. Aus dem aktuell blieb dann das aktuell. Da muss man dann auch wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, die haben da schon ihre eigenen Kooperationen und das ist ja auch in Ordnung.
Also ich finde auch Kooperation in allen Bereichen mega wichtig. Ich bin auch überzeugt, gemeinsam sind wir immer erfolgreicher als allein. Aber wie beugst du Missverständnissen vor, damit so eine Kooperation möglichst immer reibungslos verläuft?
Also ich habe tatsächlich für mich gemerkt, man muss das am besten, auch wenn es vielleicht, ja manchmal vielleicht auch irgendwie schwerfällt oder man sich denkt, auch man hat sich doch so toll verstanden. Ich bin wirklich ein Fan davon, alles möglichst schriftlich festzuhalten, vertraglich festzuhalten. Das muss jetzt kein 30-seitiger Vertrag sein, aber einfach nur mal kurz die Punkte zusammenschreiben, die man besprochen hat, die man abgesprochen hat, auf was man sich dann eben entsprechend immer beziehen kann, weil wenn es dann einfach mal ein paar Jahre weiter ist, erinnert sich vielleicht eine der Personen nicht mehr daran, was denn eigentlich besprochen wurde. Das heißt, vertraglich, das finde ich super, super wichtig. Übrigens auch Vertraglichkeiten im Bereich Lesungen zum Beispiel, um da auch entsprechend zu sagen, okay, das ist meine Leistung, dass da halt auch hinterher nicht gesagt wird, ich habe mir das jetzt irgendwie anders vorgestellt. Also, dass man da einfach schon mal etwas festhält und vielleicht auch, um Missverständnisse vorzubeugen, offen kommunizieren. Also wenn ich irgendwie merke, das geht irgendwie in eine andere Richtung, da habe ich gerade irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ich bin immer ein Mensch, ich höre immer gerne immer erstmal alles an, dann lasse ich erstmal gerne alles sacken, denke ein bisschen drüber nach und dann merke ich aber für mich, okay, das schlechte Bauchgefühl hört vielleicht nicht auf und dann suche ich eben entsprechend nochmal den Kontakt und versuche da auch nochmal nachzufragen und vielleicht auch meinen Standpunkt nochmal besser vertreten zu können. Das finde ich immer unglaublich wichtig. auch wenn es immer schwer fällt. Also ich bin ja auch sehr harmoniebedürftig und manchmal muss man es aber auch einfach machen, um eben für sich einzustehen.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Auch bei jemandem einen Vertrag unter die Nase halten, das kann sich erstmal komisch anfühlen. Ich finde das auch zum Beispiel gerade auf der Messe auch immer komisch, wenn ich dann meine Einverständniserklärung habe, um Fotos machen zu dürfen und die dann öffentlich machen zu dürfen. Und oder wenn eine Newsletter-Anmeldung ist, sich das immer schriftlich mit Unterschrift geben zu lassen, wenn jemand auf der Messe sagt, schick mir den Newsletter. Man fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch und manche sagen auch, müssen wir es denn jetzt schriftlich machen, ehrlich? Aber nur so ist man auf der sicheren Seite. Wie du sagst, ich hatte es auch schon, dass Menschen nach einem halben Jahr auf einmal von nichts mehr wussten. Und dann stehst du da. Und gerade bei Unternehmen können ja auch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner mal durchwechseln und dann weiß niemand mehr, was besprochen wurde. Und die allermeisten reagieren super verständnisvoll und wissen, okay, das ist einfach ein professionelles Verhalten. Man muss es halt heutzutage einfach schriftlich festhalten.
Ja, absolut. Also es ist auch nicht so, dass man da irgendwie dann eine negative Rückmeldung bekommen hat, sondern eher dann auch wirklich positiv. Vor allem, wenn man es dann auch einfach schon so weit vorbereitet hat und jetzt nicht noch, das dann trotzdem noch irgendwie auf die andere Person abwälzt, nur weil du das jetzt vielleicht möchtest. Also das, und gerade in Unternehmen gibt es ja auch ganz, ganz viel schon an Vertraglichkeiten, die man dann gegebenenfalls übernehmen kann.
Genau, gegebenenfalls wirkt man dadurch sogar besonders professionell und das wird positiv aufgenommen. Und gerade auch beim Thema Lesungen, gerade Kindergärten, Schulen, die sind super happy, wenn sie sich nicht selbst um sowas kümmern müssen, sondern wenn man ihnen quasi schon einen Vordruck gibt und die müssen nur noch ihren Otto drunter setzen.
Da habe ich zum Beispiel auch für mich gelernt, ich habe anfangs immer nochmal oft telefoniert und dann nochmal aufgeschrieben, okay, was mache ich denn eigentlich? Und dann habe ich das wirklich mühselig jedes Mal aufs Neue in eine Mail gepackt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, diesen Arbeitsschritt kann ich mir auch leichter machen. Und ich habe einfach so eine Art Checkliste erstellt. Was brauche ich für meine Leseveranstaltung an Technik oder zum Beispiel auch einen Tisch oder einen Stuhl? Aber auch, wie läuft die Lesung ungefähr ab und welchen Zeitrahmen hat das Ganze? Das habe ich einfach in eine Checkliste zusammengepackt. Und diese Checkliste, die schicke ich auch immer tatsächlich an die Veranstalter. Ganz am Anfang dachte ich immer, oh, kommt das vielleicht komisch? Soll ich das statt Checkliste vielleicht anders benennen? Aber letztlich hilft es einfach nur beiden Seiten vorbereitet zu sein und darüber sollte man sich dann nicht den Kopf zerbrechen. Und auch da habe ich bisher immer das sehr positiv erlebt und es war dann tatsächlich auch so, weil ganz oft, wenn ich das in die Mail geschrieben habe, habe ich auch wieder irgendwas vielleicht von meiner Seite aus vergessen. Und so konnten die sich diese Checkliste einfach ausdrucken und das hat dann wunderbar funktioniert und das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, tatsächlich sowas einfach vorzubereiten.
Stichwort Lesungen. Autorinnen bekommen ja leider auch ganz oft zu hören, gerade von Kindergärten oder Schulen, ja, das kann ja auch die Mama kostenlos vorlesen. Wie überzeugst du Lesungsveranstalter, dass Autorinnen ihr Geld wert sind?
Das macht mich tatsächlich immer sehr traurig, weil das ist tatsächlich auch etwas, was ich schon öfter zu hören bekommen habe. Oder auch diese Aussage, ja, warum liest du denn nicht kostenlos? Weil du machst ja Werbung für deine Bücher. Auch so ein berühmter Satz, sage ich mal, den man öfter hört. Ich versuche, diejenigen dann zu überzeugen, dass zum einen natürlich die Autorenbegegnung etwas ist, was gerade für Kinder unglaublich wertvoll ist. Also wirklich das Gesicht, das sich diese ganze Geschichte ausgedacht hat, einfach mal kennenzulernen, vielleicht auch Fragen zu stellen, die man ja eben nur als Autor oder als Autorin vielleicht beantworten kann, weil man natürlich in diesem ganzen Schreibprozess drin ist. Was ich auch versuche zu erklären, ist, dass ich ja dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe und es ist ja auch, wenn es ein Kinderbuch ist, das wird ja auch sehr häufig nachgesagt, ach, das hast du bestimmt in einer Stunde geschrieben. Diese Figuren, ich muss sagen, man lebt mit diesen Figuren. Also man weint mit denen, man fühlt mit denen, man fühlt sich halt wirklich hinein. Also ich war so viel im Wald unterwegs oder ich mache ja auch tatsächlich, ich spreche ja mit sehr vielen Menschen, um meine Bücher überhaupt zu schreiben. Ich fahre teilweise in Sternparks, um in der Nacht unterwegs zu sein, um da vielleicht das Thema nochmal mehr nachvollziehen zu können. Also man versucht den Lebensraum ja nochmal anders fühlen zu können und da kann man natürlich auch diese Figuren, die in dem Kopf unterwegs sind, auch nochmal ganz anders vorstellen. Es ist gerade bei Autorenlesungen ja nicht nur das reine Vorlesen, sondern man erklärt viel, man erzählt viel, was vielleicht auch mit einzelnen Passagen gemeint ist. Man gibt Kindern Input. Ich gestalte meine Lesungen zum Beispiel mal sehr interaktiv, dass die Kinder auch immer mitmachen dürfen. Und eben, weil ich mich auch noch mal abheben wollte, habe ich eben diese Fortbildungen gemacht im Bereich Umweltreferentin und zertifizierte Waldführerin, weil ich eben nicht nur die Geschichte erzählen wollte, sondern ich wollte den Kindern eben auch immer was mitgeben, sowohl zur Natur, zu den Tieren im Einzelnen, aber eben auch zu der Umweltthematik. Und ich glaube, und ich finde es super, dass es Lesepatinnen und Lesepaten gibt. Das ist unglaublich wichtig und das ist auch großartig. Aber eine Autorenlesung oder Autorinnenlesung ist wirklich einfach nochmal ganz was anderes. Und dieser Satz, du kannst ja deine Bücher bewerben damit, warum nimmst du denn überhaupt Geld davor? Auch das schmerzt unglaublich, weil also dieser Buchprozess, der dauert, bis das überhaupt entsteht. Der kostet unglaublich viel Geld. Jetzt in meinem Bereich, im Verlags- oder für Verlagsautorinnen und Autoren sieht das ja wahrscheinlich nochmal anders aus. Aber das Buch ist das Buch, das ist ein Format und die Lesung ist das andere Format. Es ist die Zeit, es ist die Vorbereitung, es ist der Aufbau überhaupt, dass dieses Buch entsteht. Ich im Selbstverlag, meine Arbeit ist ja gar nicht bezahlt in dem Buchprozess. Das heißt, es fängt ja erst durch die Lesung an. Die Lesung kann aber eben nur entstehen dadurch, dass es die Bücher überhaupt gibt. Und das bitte, bitte als unterschiedliche Formate ansehen. Das Buch hat seinen eigenen Wert und die Lesung hat seinen eigenen Wert. Und das ist, glaube ich, aber noch ganz, ganz wichtig, da sind ganz, ganz viele Köpfe eben zu geben. Autoren und Autorinnen, das ist diese Lesung, das ist wirklich was ganz anderes als wenn es jetzt jemand anderes vorliest. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen zum Ausdruck bringen. Aber das sind tatsächlich auch so Sachen, die da ja versuche ich auch immer wieder manchmal was zu sagen und irgendwie habe ich das Gefühl, viele wissen eigentlich besser, wie ich meinen Job machen könnte. Und was mich aber auch ärgert, ist noch so ein typischer Satz, den ich auch sehr oft zu hören bekomme und der mich aber auch sehr, sehr verletzt, ist tatsächlich, wie kannst du denn Kinderbücher schreiben, wenn du keine Mutter bist, wenn du keine eigenen Kinder hast? Und das ist tatsächlich auch immer etwas, was ich sehr übergriffig finde, was ich aber schon sehr, sehr oft gehört habe, was ich sehr traurig finde. Ich frage dann immer ganz oft manchmal auch zurück oder mittlerweile, am Anfang war ich da immer sehr sprachlos drüber, dass mich das nur qualifizieren könnte, Kinderbücher zu schreiben, wenn ich selber Mutter bin. Manchmal frage ich jetzt eben zurück, fragen Sie das einen Krimi-Autor oder Autorin auch oder fragen Sie das einen männlichen Autor eigentlich auch? Also darf der nur Vater sein, um Kinderbücher zu schreiben? Auch Sätze, die man häufig bekommt. Und da wünsche ich mir tatsächlich gerade im Autorinnen- und Autorenbereich einfach viel mehr Verständnis, auch für den kulturellen und literarischen Bereich. Und ich glaube, wäre es da die Möglichkeit, einfach noch viel mehr Unterstützung zu bekommen. Jetzt neben dem Friedrich-Bödecker-Kreis, der ja Autorenbegegnungen auf jeden Fall schon unterstützt, viel mehr Unterstützung, dass sowas auch toll ist, wenn eine Autorin oder ein Autor in eine Schule kommt, dass die Kinder darauf vorbereitet werden, boah, es kommt ein Autor oder eine Autorin, das ist ja, es ist was Besonderes und da würde ich mir wünschen, dass da muss noch sehr viel dran gemacht werden im Bereich Bewusstsein. Das auf jeden Fall. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber es sind tatsächlich auch einfach so Sätze, die man oder die ich sehr häufig höre und mich manchmal auch sehr sprachlos und auch wirklich auch traurig. Also ich denke mir, ich bin ja auch ein Mensch und was qualifiziert mich dazu, Kinderbücher zu schreiben? Darüber haben wir eben gesprochen, warum ich Kinderbücher schreibe. Und das ist eben nicht der Grund, weil ich eigene Kinder hätte, die ich nicht habe. Aber genau, das tatsächlich, ja.
Also ich danke dir für deine Offenheit und finde, du hast den Mehrwert von AutorInnenlesungen ganz wunderbar dargelegt. Und vielleicht für alle, die sich jetzt unsicher sind, was ist denn so ein angemessenes Honorar für eine Lesung? das startet so bei 300 Euro bis 500 Euro. So Pi mal Daumen. Ja, und ich sage immer im Zweifel, wenn ihr nur 100 Euro nehmt, mir ist bewusst, 100 Euro sind immer noch viel Geld, es ist nur deutlich unter dem Mindesthonorar, ist das immer noch besser, als kostenlos zu lesen. Ja, also bitte an alle, die gerade noch am Anfang stehen, macht es nicht kostenlos. Und ich weiß, das klingt immer so ein bisschen paradox, wenn ich sage, es geht nicht ums Geld, wenn ich sage, nehmt Geld. Ja, das macht nämlich auch was mit eurem Selbstwert und der Wertschätzung für eure eigene Arbeit. Also ganz wichtig, fordert ein angemessenes AutorInnenhonorar. Und ja, gerade die Ladies, die dürfen da noch ein bisschen dazulernen.
Da vielleicht auch noch so ein bisschen der Erfahrungswert. Ich habe tatsächlich bei meinen ganz ersten Lesungen kostenlos gelesen. Also ich habe drei oder fünf kostenlose Lesungen gemacht, um für mich reinzukommen, weil ich hatte mein erstes Buch, also es geht wirklich um das erste Buch. Das ist mittlerweile mit den neuen Büchern nicht mehr so. Gerade mit dem ersten Buch waren auf einmal Leute da, die gesagt haben, kannst du halt nicht mal vorbeikommen und aus dem Buch vorlesen. Und da war echt der Moment, dass ich dachte, okay, jemand möchte, dass ich vorlese. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Also da habe ich mich auch tatsächlich schon abgehoben, dass ich jetzt nicht einfach jemand bin, der liest, sondern die schon irgendwo versucht, mich mit den Autoren von Büchern zu sehen. Und habe da anfangs für mich das gelernt und mitgenommen. Und diese Diskussion, also seitdem ist mein Honorar mal stetig gestiegen und mittlerweile bin ich da eben auch bei einem für mich angemessenen Honorar im dreistelligen Bereich. Und wir reden hier nicht von 100 Euro vielleicht an der Stelle, sondern es ist ja diese A, die Zeit, B, man hat dieses Buch geschrieben und was viele halt nicht sehen, was ja auch noch einfließt, man ist eine Stunde ungefähr vorher da, um alles aufzubauen. Man fährt entsprechend dahin. Ich habe die ganze Vorbereitungszeit. Ich packe mein Auto mit der ganzen Kulisse. Stichwort Kulisse, die bringe ich zum Beispiel in meinem Fall auch noch mit. Und es sind ja auch noch Faktoren wie gerade ich im selbstständigen Bereich Versicherungen, die man zahlen muss. Das geht ja alles davon ab, weil letztlich lebe ich, wie wir eben gehört haben, Bücher sind ein Format, Lesungen sind ein Format. Ich lebe halt wirklich von den Veranstaltungen und da fließt natürlich auch sowas ein, was viele halt einfach nicht sehen. Und
absolut. Danke, dass du uns da nochmal so einen ganz persönlichen Einblick in dein Autorenleben gegeben hast. Hast du denn noch einen praktischen Tipp für AutorInnen, die noch ganz am Anfang stehen? Was hättest du gerne früher gewusst?
Meinst du jetzt in Bezug auf Lesungen oder in Bezug auf das Buch veröffentlichen?
Ganz allgemein, was dir zuerst in den Sinn kommt.
zuerst gewusst hätte ich vielleicht auch, wie anspruchsvoll es ist, in Buchhandlungen zu kommen. Ich dachte immer, das wäre total leicht. Ich veröffentliche ein Buch und ich bin sofort in der Buchhandlung. hätte ich gern vorher gewusst, da hätte ich mich vielleicht auch vorher einlesen müssen. Vielleicht auch so ein bisschen mehr die Vorbereitung, mit den Kindern zu arbeiten, ist wirklich ganz wundervoll. Und die geben ja auch wirklich immer sehr, sehr ehrliches Feedback. Das ist wirklich unglaublich schön. Und deswegen mache ich da entsprechend jetzt auch noch eine Fortbildung, weil mir das Thema halt sehr wichtig ist und möglichst den Kindern halt viel bieten zu können, viel Verständnis bieten zu können und die einfach zu verstehen und auch irgendwo zu erreichen.
Vielen, vielen Dank, liebe Alina, dass du hier so viele persönliche und hilfreiche Einblicke in dein Schaffen und Leben gewährt hast. Und wie immer erwartet meine ZuhörerInnen jetzt noch eine kleine Inspiration, eine Schreibinspiration. Und diese Woche ist meine Idee, geht mal wieder barfuß über eine Wiese im Wald oder am Strand. Schreibt dazu 10 Sätze und beginnt jeden Satz mit "Ich spüre". Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ihr dürft sie mir wie immer gerne auf Social Media posten und mich verlinken oder sie mir per E-Mail schicken. Ich bin super gespannt, was dabei entsteht und hoffentlich kommt ihr dabei auch mal wieder ein bisschen mehr in Verbindung mit eurer Umwelt und mit der Natur vor eurer Haustür. Und zum Abschluss möchte ich dann gerne dir noch das letzte Wort geben. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen zum Abschluss noch mitgeben?
Gerne noch mitgeben. Glaubt an euch, glaubt an eure Idee, glaubt an eure Geschichte. Denn wenn ihr es nicht tut, dann tut es auch kein anderer. Und es ist wert, dass jede Geschichte gehört werden soll. Und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass diese Geschichten rausflattern. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass du hier warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und an alle da draußen, bleibt wunderbar und habt ganz viel Spaß beim Schreiben.